Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Er war einer der Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 und einer der meistgesuchten Terroristen der Welt, Ayman al-Zawahiri. Jetzt ist er tot. Der Al-Qaida-Chef wurde in der afghanischen Hauptstadt Kabul durch einen Drohnenangriff der USA gezielt getötet. Ramona Westhoff.
US-Präsident Joe Biden sieht die Tötung des Al-Qaida-Chefs al-Zawahiri als klaren Erfolg. Im Fernsehen sprach er gestern Abend von Gerechtigkeit.
Justice has been delivered and this terrorist leader is no more.
Völkerrechtlich und auch moralisch sind solche gezielten Tötungen durch die USA allerdings umstritten. Das habe sich schon in den Reaktionen auf die Tötung von al-Zawahiris Vorgänger Osama bin Laden vor 11 Jahren gezeigt. So Deutschlandfunk Kulturredakteurin Kirsten Lemke.
Was nicht erlaubt ist, ist eine Hinrichtung ohne ein Urteil. Das ist aber anders, wenn es sich um Krieg handelt, wenn das in einem militärischen Gefecht passiert. Und nun war damals Bin Laden zwar nicht in Afghanistan, wo ja tatsächlich Krieg war, sondern in Pakistan. Aber die USA haben damals ihr Selbstverteidigungsrecht im Kampf gegen den Terror geltend gemacht. Das war umstritten und wurde auch heftig kritisiert.
Basil Kerski, Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig, sieht die Tötung von al-Zawahiri ebenfalls kritisch. Er betonte im Deutschlandfunk Kultur, demokratische Staaten müssten Standards setzen. Er zog einen Vergleich zum Umgang Israels mit Adolf Eichmann, der vor seiner Hinrichtung in Jerusalem vor Gericht gestellt wurde.
Ich komme selbst aus einer polnisch-jüdischen Familie. Eichmann hat auch meine Familie getötet. Das tut weh, dass jemand eben nicht getötet wird, sondern auf so gefährliche Art und Weise aus einer Diktatur nach Israel gebracht wurde. Aber das war kein Schauprozess. Das war der Sieg einer demokratischen Gerechtigkeit. Er musste Gesicht zeigen und er hatte keine Chance, Opfer zu werden. Also ich glaube, das Schlimme an solchen Aktionen ist, sie machen aus diesen Verbrechern, diesen Al-Qaida-Chefs, sie geben ihnen die Chance zu einem Opferstatus unter ihren Anhängern. Ich glaube, das sollten wir auch ausschließen, wenn wir gegen Terrorismus vorgehen.
Kann man die Tötung des Al-Qaida-Chefs al-Zawahiri also wirklich als Erfolg feiern, wie die USA es tun? Oder ist es nicht nur völkerrechtlich, sondern vor allem auch moralisch komplizierter? Bernhard Hoch ist Philosoph und stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg, beschäftigt sich dort unter anderem mit Recht und Ethik im bewaffneten Konflikt. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Dittmar.
Herr Koch, al-Zawahiri ist einer der meistgesuchten Terroristen der Welt oder war es. So hart wie es klingt, ist es gut, dass er tot ist?
Das würde jetzt davon abhängen, welchen Einfluss er tatsächlich noch auf Gewaltaktionen gehabt hat. Also das kann ich selber von meiner Warte aus schlecht einschätzen. Wenn es tatsächlich so wäre, dass er nach wie vor in der Lage war, sehr viele Menschen zu bedrohen und auch tatsächlich Tötungen, illegitime natürlich, Tötungen zu veranlassen, dann könnte man in diesem Sinne tatsächlich sagen, es ist gut, dass er jetzt seinerseits tot ist und diese Bedrohung von vielen Menschen verschwunden ist. Aber das ist die Argumentation natürlich auch der Vereinigten Staaten jetzt.
Mhm. Ich habe diese Frage bewusst so gestellt und ja, Ihre Antwort zeigt schon, man kann auf so eine Frage ja eigentlich fast nicht Ja antworten, weil es einfach schwierig ist zu sagen, ja, es ist gut, ein Mann ist tot. Kann man es aus moralischer Sicht rechtfertigen, so einen Mann gezielt zu töten, wenn er denn so gefährlich ist?
Es gibt in der Ethik vielleicht nicht ganz so viel Konsens, aber dann gibt es doch einen basalen Konsens. Und zwar jede Person hat erstmal ein Recht auf Leben und ein Recht davor, dass sie also von anderen Personen mit tödlicher Gewalt angegriffen wird. Das ist also wirklich die Hintergrundfolie, vor der alles andere an Argumentationen sich abspielen muss. Zunächst einmal gilt ein Tötungsverbot. Und dann gibt es möglicherweise auf der Hintergrundfolie dieses Tötungsverbots bestimmte Ausnahmen zu konstatieren, in denen möglicherweise seine Tötung möglich ist. Und die klassischen Ausnahmen sind auch in der Tradition sozusagen des Nachdenkens über gerechten Krieg und Gewalt, sind Strafe, also Strafvollzug, der Vollzug der Todesstrafe, wenn man so will. Die zweite Ausnahme ist akute Selbstverteidigung und die dritte Ausnahme ist für manche jedenfalls immer gewesen, die Tötung im bewaffneten Konflikt, die Tötung im Krieg. Jetzt müsste man eben prüfen, was trifft hier zu. Wir würden bei der Tötung aus Strafgründen, würden wir genau das sagen, was der Kollege auch aus Polen gesagt hat. Hier lag ja kein geordnetes rechtsstaatliches Verfahren vor, in dem auch Al-Zawahiri selber irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu verteidigen. Schon aus dem Grund wäre es sehr dubios, gewissermaßen eine Hinrichtung vorzunehmen, ohne dass es irgendwie ein geordnetes Strafverfahren vorher gegeben hat. Dann bleiben noch die beiden anderen Möglichkeiten. Handelt es sich tatsächlich um Selbstverteidigung? Das hat sie schon angesprochen. Da wäre jetzt die Frage, wie groß war das Bedrohungspotenzial von Al-Zawahiri tatsächlich und vor allem, ist es eine unmittelbare Bedrohung, die von ihm ausgeht, oder hätte es nicht mildere Mittel gegeben, die Bedrohungen trotzdem zu beseitigen? Das dritte, ganz heikel, handelt es sich tatsächlich um einen Krieg? Auch das wird ja in den Argumentationen manchmal vorgebracht, Krieg gegen den Terrorismus oder gegen terroristische Organisationen, sodass man sagen könnte, hier haben Kombattanten der einen Seite Kombattanten der anderen Seite getötet oder einen Kombattanten.
Ganz schwierig, dennoch gibt es viel Verständnis, hat man zumindest den Eindruck, immer natürlich auch, weil es sich um einen Mann handelt, der mit dem 11. September in der Verbindung gebracht wird. Wir haben es aber gerade auch gehört, selbst bei Bin Laden damals war das Vorgehen der USA nicht ohne umstritten. Und Sie haben Basil Kerski angesprochen, der hat auch gesagt, demokratische Staaten ganz klar müssen andere Standards setzen. Müssen sie?
Ich denke schon, denn diese Beispiele machen Schule und das wiederholte Praktizieren und dann auch natürlich dem ausbleibenden Widerspruch aus der Staatengemeinschaft, das muss man sagen, geht dieser Praxis mittlerweile auch so eine gewisse völkergewohnheitsrechtliche Legitimation mit einher. Also, oder darauf arbeitet man vielleicht an bestimmten Stellen auch hin. Und dann würde das nämlich auch bedeuten, dass auch andere Staaten, die wir da vielleicht weniger gerne als Akteure sehen wollen würden, wie Russland und dergleichen, ebenfalls diese Begründungsmuster für sich in Anspruch nehmen könnten und sagen könnten, auch wir verteidigen nur unsere Bevölkerung und deshalb haben wir diese oder jene Person in London oder anderswo vergiftet oder was auch immer.
Sie haben Russland angesprochen, da muss man ja auch klar sagen, wenn beispielsweise Russland Staatsfeinde im Ausland tötet, da würden wir das wahrscheinlich anders bewerten, oder? Messen wir also ganz klar mit zweierlei Maß?
Ja, in gewisser Weise messen wir da tatsächlich mit zweierlei Maß. Also wenn wir, und das liegt natürlich daran, dass wir eben Al-Zawahiri als reale Bedrohung empfinden, vielleicht in gewisser Weise, und den Terrorismus, der von Al-Qaida ausging, als reale Bedrohung empfinden, während wir eben glauben, dass zum Beispiel die Staatsfeinde Russland im Grunde genommen selbst die legitime Seite darstellen gegen diesen Staat. Das will ich auch gar nicht bewerten, aber für die Ethik ist erstmal entscheidend, dass wir uns einfach in einem universalen Argumentationsraum aufhalten und auf die formale Seite der Argumente schauen. Und das bedeutet eben auch, dass diese formale Seite der Argumente erstmal von allen Seiten auch irgendwie in Anspruch genommen werden kann.
Wenn Sie die Ethik ansprechen, anderer Gedanke, Gewalt erzeugt Gegengewalt, heißt, es könnte auch Vergeltung geben. Sowas muss man doch eigentlich auch von vornherein mitdenken, oder nicht?
Das muss man natürlich mitdenken. Also gerade Gewalt sollte man, also wenn schon, sollte man Gewalt auf jeden Fall immer sozusagen bei der Gewalthandlung immer mit die Perspektive einbeziehen. Was bedeutet das für zukünftige Gewalt und was bedeutet das für Aussicht auf Befriedung, für Aussicht auf Versöhnung und diese Dinge. Ob das jetzt in diesem Fall zu großen Reaktionen führen kann oder zu großen Gegenreaktionen, das Rachebedürfnis wird sicherlich bei einigen in der Organisation von Al-Qaida aufkommen und wozu sie in der Lage ist, das kann ich selber eigentlich weniger einschätzen. Aber die Gefahr besteht definitiv.
Sagt Bernhard Koch, Philosoph und stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.